Hallo und herzlich willkommen zur 167. Folge von Trash Talk Patriots. Heute wollen wir uns ein bisschen unseren Roster anschauen. Ein paar Needs, die wir vielleicht noch stopfen wollen. Die Free Agency Wave 2 liegt ja auch ein Stück weit hinter uns. Und wie wir die begangen haben als Team, das werden wir uns natürlich auch nochmal im Detail anschauen. Mit mir am Start ist heute vor allem der Frank. Grüß dich.
Hallo in die Runde.
Und wir dürfen nach längerem mal wieder einen Gast auch hier mit reinnehmen, der in Deutschland auf jeden Fall auch aktiv ist, was die Patriots-Szene angeht. Das ist nämlich der Bernie von der Patriots Army in NRW. Bernie, schön, dass du da bist vorab und the stage is yours. Erzähl doch gerne mal ein bisschen was über dich, über die Patriots Army NRW. Was macht ihr? Wo gibt's euch zu sehen? Wie bist du zu den Patriots gekommen? Hau gerne mal raus.
Ja, einen wunderschönen wünsche ich und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Marcel, bin im fünfköpfigen Vorstand der Patriots Army NRW. Wir sind ein Fanclub aus dem PFG-Chapter, der im Ruhrgebiet, genau gesagt in Essen, sein Vereinsheim und seinen Sitz sitzen hat, seit Ende letzten Jahres auch. Ich glaube, November oder so war es, offiziell eingetragener Verein. Wer uns besuchen möchte, der kann gerne nach Essen-Altenessen, in den Hegerkamp ist das, um genau zu sein. Und wir nehmen auch einiges mit, was Rheinfeier zum Beispiel Spiele angeht oder hier vor Ort in Essen die Assenia Cardinals, die in der Regionalliga West spielen. Haben für unsere Mitglieder auch bald einen Online-Shop am Start und machen viel zusammen, Off-Season-Events auch so mal mit Grillfest, mit Cornhole, Bierpong und allem möglichen und machen immer eine große Super Bowl-Party, wo dieses Jahr auch der liebe Frank dran teilnehmen durfte und teilgenommen hat.
Ich wollte gerade sagen, also von meiner Seite eine auf jeden Fall Empfehlung. Ich durfte den Super Bowl mit den Jungs und den Mädels gucken. Tief im Westen. Und das war auf jeden Fall eine coole Sache. Auch wenn das Spiel jetzt nicht so viel hergegeben hat. Für mich als Fan war es auf jeden Fall eine Reise wert. Und das mache ich irgendwann mal wieder.
Benni, euch gibt es bestimmt auch auf den sozialen Medien zu finden, oder?
Ja, aber selbstverständlich sind wir auch auf den sozialen Medien vertreten. Patriots Army NRW auf Instagram. Auch auf Facebook sogar noch. Bei Instagram ist auch ein Linktree vorhanden beispielsweise. Schaut da gerne mal vorbei. Wir freuen uns auch über jeden einzelnen Follower natürlich und über rege Teilnahme, Kommentare. Haben wir auch zum Super Bowl beispielsweise ein Gewinnspiel gemacht, ein Aiden Phillips Jersey verlost dann. An dieser Stelle danke an Chris Noah auch fürs Bereitstellen. Zu mir selbst, ich bin seit 2010 Patriots-Fan, beziehungsweise besser gesagt 2011. 2010 habe ich angefangen mit dem Football, durch einen sehr guten Kumpel Max kam ich da dran. Und mich haben Tom Brady und vor allen Dingen Sebastian Vollmer sehr begeistert, ein Deutscher in einem US-Team, Profi-Football, auch natürlich sehr erfolgreich. Habe mich dann dazu bewegt, mich für die Patriots zu entscheiden und seit 2015 gibt es dann auch die Patriots Army, established im November 2015 mit dem ersten GMU.
Sehr schön. Dann danke für die kurzen, knappen Einblicke zu dir und auch zu der Patriots Army NRW. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir auch Vertreter von Fanclubs, von der lokalen deutschen Szene hier mit am Start haben können und freuen uns, dass du hier heute mit uns durch diese Folge gehst. Wir wollen dann auch reinstarten. Fangen würde ich sagen an, bevor wir in die Rosteranalyse gehen, mal zu schauen, was haben wir denn die letzten Wochen seit der vergangenen Folge so alles getan, die sogenannte Second Wave oder Wave 2 der Free Agency. Und ja, ich muss an der Stelle festhalten, dass mein Blatt, was hier digital vor mir liegt, recht leer ist, was das angeht. Bevor wir darüber fachsimpeln, ob wir das gut oder schlecht finden, werfe ich mal den ersten Namen in den Raum. Und zwar ist das KJ Osborne, Wide Receiver, hat die letzten 4 Jahre, in Klammern 3, bei den Vikings gespielt, wurde 2020 gedraftet, hatte 2020 aber aufgrund einer Verletzung nicht gespielt und dann 21 bis 23 fester Bestandteil des Wide Receiver Rooms eben der von Minnesota. Und er schreibt bei uns für ein Jahr maximal 4 Millionen. Frank, gerne direkt mal deine Einschätzung zu ihm. Was waren deine ersten Gedanken, als du das gelesen hast, dass der unseren Room gerade auf einer sehr gebeutelten Position die Wide Receiver verstärken wird?
Ja, mein erster Gedanke war Osborne Cola. Und dann musste ich mich erstmal mit beschäftigen. Muss ich wirklich sagen, hat mir nichts gesagt, der Name. Sprich, er hat jetzt nicht den riesen Impact gehabt auf mich, muss ich dazu sagen. Ich bin da manchmal ein bisschen stiefmütterlich, was das Verfolgen von anderen Teams betrifft. Und über Justin Jefferson hat mir jetzt keiner was gesagt. Bei den Vikings, sprich, da sehe ich jetzt keine oder habe ich jetzt keine Höchstleistung in Erinnerung. Ein Jahr Prove-It-Deal für 4 Millionen ist jetzt nicht das Top-Signing, ne? Sondern ich würde mal sagen, ein Camp-Battle-Buddy, um dann zu schauen, ob man, ja, ich sag mal, so Typen wie Tyquan Thornton, Demarius Douglas nicht, Kendrick Bourne ist der Name, den ich gesucht habe, dass er mit denen konkurriert um WR4, WR5 für die Tiefe. Gegebenenfalls, dass er nochmal rausrutscht. Also, weiß nicht. Jetzt bringt uns jetzt als Team nicht meilenweit nach vorne, würde ich sagen. Ohne, dass er schlecht sein muss. Ne? Also, kann ja auch mal so ein Unter-dem-Radar-Typ sein. Aber schwierig. Bei dem, was wir vorhatten und dem, was wir bisher gesigned haben, vielleicht ist es auch unter dem Eindruck, ne? Also wenn du dir wünschst, dass du jetzt eine Top-Lösung, ein WR1 präsentieren kannst und dann kriegst du halt KJ Osborne. Also ich meine, der kann ja nur enttäuschen.
Ja, das stimmt. Und da kann er selbst nicht mal wirklich was dafür.
Genau.
Mir war ja ein Begriff, das hat vor allem damit zu tun, hier Fantasy-Spieler, dass Osborne die letzten 2-3 Jahre dann doch immer mal jemand gewesen, den man in 1-2 bestimmten Wochen reinwerfen konnte. Und dann hat er auch Punkte gemacht. Größtenteils dann aber doch eher ein Wide Receiver der zweiten Garde wahrscheinlich. Hatte jetzt 23 wahrscheinlich auch seine schwächste Saison bisher, würde ich schätzen. Aber ich würde zumindest insofern widersprechen, Frank, dass er meiner Ansicht nach Stand jetzt, so wie jetzt unser Wide Receiver Room aussieht, nicht Wide Receiver 4-5 da das Battle macht, sondern für mich nach Kendrick Bourne und wahrscheinlich auch Pop Douglas, vielleicht mit einem Juju, den man ja momentan noch mit dazu zählen muss, eher so die Wide Receiver 3-Rolle sich drum betteln könnte. Aber wir hoffen dann natürlich, dass da vielleicht noch 1-2 Namen dazukommen, sei es durch Draft, durch Trade, wie auch immer, die man da noch höher ansetzen kann. Aber Bernie, gern mal dein Take zu KJ Osborne. Hast du schon Berührungspunkte mit ihm auf irgendeine Art und Weise gehabt?
Ja, ich hatte sogar schon jahrelang Berührungspunkte zu KJ Osborne. Und zwar dieselben, wie du sie hast, Marcel, nämlich der erfahrene Fantasy-Spieler, sieht KJ Osborne jede Woche auf dem Waiver Wire und denkt sich, mach ich's oder mach ich's nicht. weil, wie du schon sagst, es ist immer so ein kleiner Punkte-Spieler, den du machen kannst. Und ja, letztes Jahr hat er Jordan Addison vor die Nase gesetzt bekommen. War vorher eigentlich schon Wide Receiver 3, hätte auf 2 hochsteigen können. Ist er teilweise ja durch die Verletzung von JJ auch getan, hat er das auch getan. Aber mehr ging halt auch nicht. Und ich sehe das dann auch so wie du, der wird um den Platz Wide Receiver 3 sich betteln bei uns. Wir saßen in der Sitzung und also in der Vorstandssitzung bei uns und da kam die Meldung rein, alle so, wow, vielleicht JJ, natürlich nicht, ne? kam dann KJ Osborne raus, alle eine lange Fleppe gezogen und ich möchte jetzt nicht die anderen nicht vorhandenen Trades anreißen über Wide Receiver, die in den Tagen und Wochen zuvor über den Bach gingen, aber da ist man dann doch sehr enttäuscht und man weiß ganz genau, also mehr als Wide Receiver 2 im allerhöchsten Fall kommt der auf gar keinen Fall raus.
Ja, das stimmt. Davon können wir uns, denke ich, verabschieden. War übrigens ein Fünftrunden-Pick gewesen, eben von Minnesota 2020. Schauen wir mal, wie er sich die nächsten Monate durchsetzen kann in unserem Roster. Zweiter Name, den wir geholt haben, ist ein Safety, aber vor allem wohl auch ein Special-Teamer, Jalen Hawkins, zuletzt bei den Chargers gespielt und die ganzen Jahre davor aber bei den Falcons. Und er schreibt bei uns für ein Jahr, man hat noch nicht die genauen Daten, aber wahrscheinlich für diesen Veteran-Minimum, da wird er ein bisschen über 1 Million ins Gewicht fallen, was den Cap-Space auch angeht. Jalen Hawkins, ich werf's gerne in die Runde. Was sind so eure Gedanken zu ihm gewesen? Ich gehe mal davon aus, euch ging's wie mir, dass der Name euch erstmal nichts gesagt hat und ihr das Ganze mal googeln musstet, beziehungsweise euch da auf Twitter verlassen habt mit den Leuten, die sich auskennen, was solche Spieler aus der 4., 5. Reihe angeht. Was sind so eure Gedanken zu ihm?
Ja, ich kann auch mal, also ich war mehr oder weniger gedankenlos. dachte, ja gut, jetzt haben wir ja wenigstens mal einen, der Tinte auf den Vertrag gesetzt hat. Aber wie du es gesagt hast, vom Namen her war da nichts. Ich habe jetzt mir rangelesen, dass er mehr oder weniger für Peppers Dagger Backup sein kann. Dahinter irgendwo mehr oder weniger gegen, wie heißt er? Mappi? Oder Maffi?
Mate Mapu?
Mapu, genau. Ich krieg sie alle durcheinander.
Nein, nicht der Guard Mapu.
Ja, Frank. Ich
das
weiß.
Es wird auch diese Saison sich nicht ändern. Ich merk's schon.
Es tut mir leid. Ich bin alt und verwirrt. Ihr seht es mir nach. Das ist, da in dem Bereich, obwohl er ja noch so ein Linebacker-Hybrid ist, dann, der damit ins in den Mix geworfen ist. Ich habe da noch Bledsoe gelesen als Name, der dort, ich sag mal, um die Safety-Raps mitkämpft. Ja, auch ein mehr oder weniger reiner Special-Teamer. Und in der Riege wird er sich einreihen. Also bis auf Weiteres auch da für mich ein Camp-Battle, ob er Überdurchschnittliches reißen kann.
Jo, also ich habe da nichts mehr viel hinzuzufügen. Wie gesagt, hat auch Special Teams einiges gespielt, ist auch mehr geworden in letzter Zeit. Aber Bernie, sag du gerne auch noch was zu ihm.
Ich möchte nur einen kurzen Effekt mal, nachdem ich auch genau wie ihr eigentlich mich gefragt habe, who? Oder Conor McGregor zu zitieren, verzeiht mir die Wortwahl, who the fuck is that guy? er hat sensationelle 11,9% der Snaps bekommen. Und das sagt schon extrem viel aus bei den Chargers. Das bedeutet eigentlich auch nur, es ist eine Edition für Special Team, der, wie ihr auch schon richtig sagt, um die 4., 5., vielleicht 6. Rolle in Safeties spielen wird. Und das war's dann auch schon.
Okay, das war's mit der Free Agency Wave 2 der New England Patriots. Danke an alle Zuhörer, wir sind weg. Ganz so. Genau, die Leute freuen sich schon.
Boah, war das spannend, ab. Ey. Ich habe keine Fingernägel mehr. Endlich ist das vorbei, ey. Bis auf die Knochen runtergekaut. So spannend war das.
Nee, das war tatsächlich alles. Die Jungs, ich glaube Fabi und Justin waren es, die hatten ja vor 1,5 Wochen die letzte Folge. Seitdem ist auch nichts anderes mehr passiert. Wir hatten ja unseren Livestream zu diesem inoffiziellen Free Agency Start, der montagsabends war. Offiziell durften sie ja ab mittwochsabends die Verträge verkünden, aber ab Montagabend schon nee, ab Mittwochabend offiziell machen und ab Montagabend dürfte man aber verkünden und tatsächlich schon in die Gespräche gehen. Da hatten wir diesen Livestream gemacht und haben sehr viel gefachsimpelt über die ganzen Positionen, wie werden wir was angehen. Da war in den ersten Stunden nicht so viel bei uns passiert, über das wir sprechen konnten. Haben dann aber auch ein bisschen auf die Bremse gedrückt und gesagt, hey, wichtig ist erstmal, dass wir die Inhouse-Spieler verlängern, die wichtig sind. Da war dann eben auch ein Hunter Henry dabei. Wir haben einen Onwenu gehalten. Ja, das waren wichtige Spieler, die wir halten konnten. Kyle Ducker, dem hatten wir oder haben wir den Transition Tag gegeben. Das ist auch alles gut und schön. Und das war auch die beste Baustelle, die man erstmal angehen konnte. Und haben dann natürlich Hoffnung, dass in den Tagen danach noch ein bisschen mehr passiert, gerade eben auch auf dem Wide-Receiver-Markt. Muss man natürlich sagen, es waren jetzt nicht überflutet mit großen Namen. Die größten Namen wurden alle gefranchise-tagged von ihren eigenen Teams. Aber dass dann bis heute dann doch so wenig passiert ist, hatten wir uns alle wahrscheinlich ein bisschen anders erhofft, Frank.
Ja, zusammengefasst, wir haben schwach angefangen und dann stark nachgelassen. da war nichts. Also ich war ja über einen großen Zeitraum auch auf diesem YouTube-Live-Ding dabei. Ich glaube über zweieinhalb Stunden von drei oder zwei Stunden von zweieinhalb. Und da haben wir zwar über vieles gequatscht und auch Fragen aus der Community und sonst was beantwortet, aber passiert ist da nichts und wir hatten ja wirklich große Hoffnung, dass vielleicht sich der Markt erstmal setzen muss und wir dann unsere ganzen Millionen und das Volk bringen. Da ist aber leider nichts draus geworden, denn ja, ohne den beiden was zu nehmen, sind das jetzt keine Spieler, die uns nächste Saison in irgendeiner Form weit nach vorne treiben und Richtung Playoffs bringen.
Daniel, wie hast du die Free Agency bis hierhin verfolgt?
Auch ziemlich ernüchternd, sagen wir es mal so. Also es ist nicht so, dass ich enttäuscht bin. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass ich jetzt jubelnd hier hochspringe und sage, boah, was haben wir für geile Spieler gesigned. Ich sag's mal so, wir sind jetzt schon seit fast 2 Wochen in der Free Agency offiziell, oder fast 3 Wochen sogar. Wir haben immer noch knapp 47 Millionen an Cap Space, was mit das meiste ist. Ich glaube, das zweitmeiste oder sowas. Das sagt schon viel aus. Du solltest an diesem Punkt eigentlich so maximal 20, 30 Millionen irgendwas dazwischen haben, sodass du noch so ein, zwei etwas größere Signings vielleicht noch machen kannst. Das war's. Man hat ein paar Spieler gesigned, aber es ist nirgendwo was dabei, was dem Anspruch, den Jerod Mayo auch ausgegeben hatte, von wegen, wir signen hier big, wir machen hier, wir tun hier, auch nur irgendwie annähernd gerecht wird. Also das beste Signing war ganz klar on Venue, das ist ganz klar und logisch, aber wenn man außerhalb der eigenen Organisation geht, muss man schon sagen, war es sehr ernüchternd.
Du hast gerade Mayo angesprochen, das trifft sich ganz gut, da können wir das direkt hier mit reinwerfen. Es gab heute das AFC Coaches Breakfast, also die Coaches der AFC haben da alle zusammengesessen, haben Fragen beantwortet. Da hat auch Mayo einiges gesagt. Er hat ja auch in den letzten Wochen immer mal einiges gesagt, zum Beispiel, wobei, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube, das war nicht Mayo, sondern das war Elliot Wolf, dass wir recht aggressiv in die Free Agency gehen wollen, dass wir Lücken schließen wollen. Davon haben wir jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, jetzt nicht so viel gesehen, zumindest keine, wie du es, Bernie, gesagt hast, externen Spieler, die wir da reingeholt haben, wie gesagt, und wenn du auch Born, Ducker mit dem Transition Tag, das sind Hunter Henry Namen, die wir gerne behalten wollten und auch getan haben, ohne die auch überzubezahlen. Also andere Teams haben da teilweise wieder Geld ausgegeben für Spieler, wo man sich fragt, was sollte das denn? Also wir haben nicht overpaid, wie wir das vielleicht vor, wann war es, 2 Jahren, vor 3 Jahren getan haben, wo wir Jonnu Smith wahrscheinlich zu Recht eine gewisse Summe gegeben haben, weil er ein guter Spieler ist, den dann aber falsch einsetzen und eben auch andere Namen, denen wir zu viel Geld gegeben haben. Und da hat jetzt Mayo heute zum einen gerade auch die Fans angesprochen und um Geduld gebeten, was den Rosteraufbau angeht. Ich meine, er hat natürlich recht, dass man nicht von heute auf morgen alle möglichen Lücken schließen kann. Er hat nochmal bestätigt, dass die Patriots zu 100% im Wide Receiver Trademarkt momentan unterwegs sind. Also, dass man da schaut, welche Möglichkeiten gibt es, welche größeren Namen auf Wide Receiver gibt es vielleicht zu ertraden, hat man die Chance noch zu bekommen. Er hat auch nochmal bestätigt, dass die Draft-Klasse auf Wide Receiver sehr tief ist und dass auch da Möglichkeiten geben wird, zuzuschlagen. Ist die Frage, was macht man da draus? Man kann natürlich da einfach sagen, okay, er hat es gesagt, wir gehen davon aus, das stimmt auch. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in den letzten 2-3 Wochen vieles probiert haben und auch den einen oder anderen angeschrieben haben. Da muss man sich natürlich fragen, wieso reicht es am Ende nicht für uns? Ein Name, der natürlich bei uns hoch im Kurs war, jetzt beispielsweise auf Receiver, war ein Calvin Ridley, was er jetzt am Ende von den Titans bezahlt bekommt. Muss ich auch ehrlich sagen, bin ich dann froh, dass wir da nicht mitgegangen sind. Das wäre mir zu viel gewesen für einen Wide Receiver, der dann doch nicht eine klare 1 ist, sondern irgendwo zwischen 1 und 2 oder 2 eben am Ende liegen wird. Müssen wir uns vielleicht tatsächlich, wie er sagt, wie Mayo sagt, in Geduld üben und hoffen, dass wir da die Lücken, die wir noch sehen, schließen werden. Aber zu denen kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Ein Name, den wir an der Stelle noch nennen möchten, ist Trent Brown, der jetzt auch zum wiederholten Male bei den Patriots bis zuletzt gespielt hatte. Der geht jetzt zu den Bengals. Die haben damit zwei Tackles, also links und rechts jeweils einen, der Brown heißt und der auch eher zu den Schwergewichten der O-Linern gehört. Wird da jetzt sein Geld verdienen. War ja schon absehbar, auch mit dem ein oder anderen Vorfall auf Social Media in der vergangenen Saison, dass wir Trent Brown nicht halten werden, auch wenn der wenn nicht seine beste Saison vergangenes Jahr gespielt hat. Ein Stück weit schade. Wir haben noch die Lücke auf Left Tackle, aber auch da bin ich gespannt, wie wir damit umgehen werden. Frank, Trent Brown, haben wir bestimmt auch im Livestream schon drüber gesprochen. Tut's dir weh, dass wir den jetzt schlussendlich nicht mehr im Team haben? Oder siehst du gute Möglichkeiten für uns, Left Tackle noch anderweitig zu besetzen?
Ja, ich glaube, ich fange von hinten an. Ich sehe keine guten Möglichkeiten, Left Tackle zu besetzen. Und das ist der Grund, warum man in die Gefahr kommen könnte, Trent Brown zu vermissen. Er hat jetzt nicht so überragend gespielt, auch wenn er in Teilen, vor allem hat er nicht so konstant gespielt und nicht so durchgehend. Und dann gab es aber auch intern irgendwelche Reibereien. Auch da ist es schwierig. Ich persönlich finde Trent Brown eigentlich einen coolen Typen. Und er ist aber in dem Patriots-System dann in Teilen nicht mehr klargekommen. Aus meiner Sicht hat man ihn ein Stück weit in der vorangegangenen Saison, also in Anführungsstrichen, kaputt gemacht, indem man ihm vor allem diese Gewichtsbonis gegeben hat. Also wenn er bestimmtes Gewicht unterschreitet, dann gibt es Geld und darauf hat er sich sehr stark fokussiert. Und nun muss man wissen, dass Trent Brown einfach ein eigenes Gebirge eigentlich ist, ein Mensch. Und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Kurzfristig, klar, es entlastet ein bisschen die Gelenke oder sonst was. Er ist nicht mehr ganz so verletzungsanfällig. Aber es ist immer noch jede Menge Gewicht drauf, sodass es dann doch die Verletzung und über die Saison trotzdem nicht verhindert. Wer weiß, dass man schnell viel abnehmen will, geht auch immer Muskelmasse verloren oder in erster Linie Muskelmasse. Und da weiß ich halt nicht, ob da auch ein Stück weit die Ursache liegt, dass er halt über die letzten 2 Saisons in der Form nicht mehr den Erwartungen entsprechen konnte. Wenn er gestartet ist, war er häufig nicht das Problem, sondern er hat es sogar in Top-Tackle-Werte dann geschafft. Das Problem ist, er hat diese Konstanz nicht bringen können. Fakt ist, wir sind blank auf Left Tackle. Und ich sehe jetzt nicht den Free Agent Prospect, der das füllen kann. Ich sehe nicht über einen Trade, wo wir was machen können, sondern eigentlich wieder nur über den Draft. Und somit haben wir schon wieder drei Positionen, die wir mehr oder weniger zwingend mit einem First-Rounder besetzen müssen. Und das ist Left Tackle, das ist Wide Receiver und das ist QB. Und da wir nur einen haben, könnte das eventuell schwierig werden. Und das ist so diese Gemengelage, wo ich es halt dann wirklich kompliziert finde.
Ja, und das hast du jetzt auch schon gut benannt. Das sind die wohl drei größten Needs, die wir haben. Und meiner Ansicht nach mit die drei wichtigsten / am schwersten zu besetzendsten Positionen. Ja. Also einen O-Liner zu finden ist immer schwierig. Also Free Agency kannst du nahezu vergessen. Da werden auch, wenn überhaupt, nur zweite Garde-Spieler hingespült. In den allermeisten Fällen versucht man dann doch seine gerade Tackles zu halten. Und das funktioniert auch meist ganz gut. Das heißt, da kannst du eh schon fast nur im Draft zuschlagen. Wide Receiver geht eigentlich immer viel, die wollen immer viel Geld und gehen dann auch gern mal zu einem anderen Team. Quarterback, okay, müssen wir schauen. Aber was wir zumindest gelöst haben, ist unser, in Anführungszeichen, Problem auf Right Tackle. Denn da hat jetzt heute auch bei diesem Coaches Breakfast Mayo nochmal bestätigt und Winu wird als Right Tackle starten. Hat auch nochmal gesagt, der ist grundsätzlich vielseitiger Spieler, das haben wir auch schon gesehen. Frank, wir beide sehen ihn ja sowieso mehr auf Guard, das haben wir auch in anderen Folgen schon gesehen. Also ich wünschte mir, wir könnten Onwenu auf seine Right Guard Position stellen, weil das bedeuten würde, wir hätten einen, der wirklich auch als Right Tackle sein College-Leben etc. gespielt hat. Aber zumindestens jetzt dann erstmal auf Right Tackle Onwenu und dann werden wir auf Guard wahrscheinlich eher unsere letztjährigen Rookies noch mit reinnehmen.
Ja. Also das ist genau das Problem. Wenn man so einen Borderline-Right-Tackle nur hat, in Anführungsstrichen, und das die große Hoffnung ist, dann macht das halt wieder Sorge. Also mir jedenfalls. Und da muss man dann halt gucken, ob zum Beispiel ein City So, der sich ja als Right-Guard dann so ein bisschen etabliert hat, ob der vielleicht auch auf Tackle gehen kann, ob die überhaupt einen Wechsel haben können. Oder ob City So der Guard ist, der Onwenu wie in der letzten Saison die nötige Sicherheit gebracht hat, um die Position besser zu spielen als auf seinem ersten Versuch vor 2 Jahren. Aber das will ich ihm jetzt auch überhaupt nicht nehmen. Trotzdem ist es ja für Onwenu auch eine Art Prove-It-Deal und nicht langfristig die Franchise-Lösung auf Right Tackle. Und da müssen wir halt mal gucken, wie sich das entwickelt. Fakt ist, unsere O-Line haben wir zu letztem Jahr bisher nicht verbessert, weil wir noch genauso dastehen, abzüglich unseres Left Tackles. Und das ist halt im letzten Jahr schon unser Problem gewesen. Und damit haben wir nichts gelöst. Und ich bin auch bereit, in diese Vorkasse zu gehen und Geduld zu zeigen mit den Patriots. Aber man muss sich diese Geduld auch ein Stück weit verdienen. Weil wenn man vorher ankündigt, dass man eben auch Geld ausgeben will und dann eben kein Geld ausgibt, dann sind es bisher nur ja Aussagen auf Papier, um in irgendeinem Mikro was zu sagen. Und ganz vorsichtig da war mir ein Bill Belichick lieber, der einfach nur die Fresse gehalten hat und dann die Signings kamen, als wenn man dann was ankündigt, was nicht in Frage kommt und um Geduld bittet. Also ja, das ist eine neue Zeitrechnung und ich im Speziellen muss mich daran gewöhnen. Und nochmals, da will ich Mayo überhaupt nichts nehmen, aber natürlich ein Grund der Enttäuschung, dass man vorher groß angekündigt hat, man will Geld ausgeben. Und dann passiert es nicht. Außer für, das muss man natürlich sagen, für wirklich Qualität, die uns sonst verlassen hätte, die wir halten konnten. Also das ist schon eine Leistung. Und wenn ich sehe, dass auch zum Beispiel so ein Uche keinen marktgerechten Vertrag bekommen hat, sondern diesen Patriots-Discount genommen hat, obwohl er gar nicht mehr angebracht ist, einfach nur, weil es ihm super gefällt, dem muss man eigentlich freiwillig schon 2 Millionen drauflegen, dafür, dass er die Aussagen getätigt hat, aus meiner Sicht. Dann hätte man wenigstens gerecht Geld ausgegeben.
Bernie, hast du an der Stelle noch was zu ergänzen, gerade auch zu den Aussagen von Mayo vielleicht?
Ja, zu den Aussagen von Mayo bin ich da vollkommen auf Franks Seite. Wenn du irgendwas sagst, solltest du dich auch tunlichst dran halten. Es muss jetzt nicht immer 100% das umgesetzt werden, aber man sollte wenigstens, sagen wir mal, 60-70% davon umsetzen. Und das ist einfach nicht geschehen. Meiner Meinung nach sind maximal 50%, wenn überhaupt, umgesetzt worden in einer Manier. Und auch jetzt in diesem Event, was da stattgefunden hat. Ja, natürlich, gut Ding braucht Weide und alles, aber ich ärgere mich vor allen Dingen einfach darüber, wie Frank das auch richtig angesprochen hat, du brauchst eigentlich 3 First-Rounder. Du brauchst 3 First-Rounder, um die 3 wichtigsten Positionen zu besetzen. Du brauchst eigentlich einen Marvin Harrison, du brauchst eigentlich einen Joe Alt, um jetzt mal Namen zu nennen im Draft, und du brauchst eigentlich einen Caleb Williams, Drake May, wie auch immer, das ist relativ egal. Dass du auf dem Free Agency-Markt keinen Kirk Cousins an Land ziehen kannst, ist okay. Das ist vollkommen klar, weil die Spieler sind frei, wenn sie woanders hin wollen, wenn sie anders mehr Geld bekommen können oder wollen, oder wenn sie woanders mehr Upset sehen, wie eben in Atlanta, dann ist das deren Geschichte. Aber dass du an Trades mit Keenan Allen nicht dran bist, vor allen Dingen für die Preise teilweise auch, maximal Dritt- oder Viertrunden-Pick da, muss ich mich dann doch schon fragen, was ist mit unserem neuen GM los? So, der zieht sein Ding ein, sagen wir es mal so. Und das war eigentlich so eher Belichick-Manier, der so zurückhaltend war, was nicht immer verkehrt ist, aber wenn du halt klar neuer GM bist, entweder du haust voll alles raus und haust auf die natürlichen Kacke, oder du lässt es halt komplett sein, der lässt es auch wieder komplett sein. Und dann ärgert man sich, dass du einen Keenan Allen, auch wenn er viel Kohle natürlich verdient, die du aber hast, für einen Viertrunden-Pick nicht bekommst, oder auch einen Tiggins war es, glaube ich, ein, zwei andere Beispiele an Wide Receiver auch, dann hättest du schon ein Problem gelöst und müsstest nicht in Runde 1 oder 2 einen Wide Receiver holen zwingend. Klar kannst du das gerne machen, wenn du das hast, aber dann investier doch lieber deinen ersten Pick in einen gescheiten Tackle, wie eben Joe Alt, als Left Tackle vor allen Dingen auch, hast du dieses Problem erstmal fix für die nächsten Jahre gelöst. Und dann kannst du gerne dich noch in Ende der ersten Runde traden, weil die Quarterback-Klasse, die ist auch tief, genau wie die Wide-Receiver-Klasse, aber du kannst nur 2 von 3 Positionen in den ersten beiden Runden definitiv bedienen, die dann immer noch vollkommen in Ordnung sind. Aber ich greife jetzt auch schon wieder auf den Draft vor, sorry dafür. Nur mich ärgert das halt so ein bisschen, dass wir in der auf dem Trademarkt, was die Wide Receiver angeht, so eigentlich ja nicht wirklich richtig aktiv waren.
Genau, das ist ein guter Punkt. Ich habe ja selbst vorhin in der Aufnahme oder früher in der Aufnahme schon gesagt, ich finde es gut, dass wir nicht overpaid haben, was da teilweise, ich nenne es einfach mal, ohne das despektierlich zu meinen, zweitklassige Receiver oder Receiver aus der zweiten Regalreihe, dass wir denen nicht zu viel Geld geben. Aber du hast Keenan Allen gerade als gutes Beispiel genannt. Ein Top-Spieler, natürlich, der ist Ü30, aber wenn du den für einen 5-Runden-Pick bekommst, musst natürlich entsprechend dem auch nochmal viel Gehalt geben. Was wir aber momentan zahlen könnten und hättest damit für einen wahrscheinlich jungen Quarterback, den wir uns auf irgendeine Art und Weise noch holen werden, sei es Anfang Erste, Ende Erste oder in der zweiten Runde mit Sicherheit, dass du dem schon mal so einen sicheren Anspielpartner geben kannst, das wäre ein Traum. Ja, und da gebe ich gern einen 5-Runden-Pick aus, da hätte ich sogar einen 4-Runden-Pick ausgegeben. Ja, das ist dann schade, dass wir da nicht aggressiver scheinbar an den Start gegangen sind.
Ja, wir haben ja mit, so gesehen, T. Higgins ist ja noch ein Pending-Trade-Kandidat, der noch ein Zuhause sucht und wahrscheinlich es nicht bei den Bengals finden wird, was man so hört, weil die sich eben auch nicht alles leisten können, sondern eben für einen mittelgroßen Preis eventuell bereit sind, ihn abzugeben, wenn man dann ihn dementsprechend gut bezahlen würde. Und das wäre auf jeden Fall schon mal ein Ansatz. Was ich nochmal oder wenig begrüßen möchte, ist der Elefant im Raum, den wir vielleicht nochmal kurz ansprechen.
Nichols ist doch heute gar nicht dabei.
Ja, das hast du gesagt.
Das hat er in der letzten Folge gesagt.
Ja? Okay. Dann Grüße an den kleinen Elefanten. Dieser hier hat aber einen Wikingerhelm auf. Es gibt ja dieses Trade-Gerücht, was ja mehr oder weniger durch alle Gazetten rauf und runter geht. Die Vikings wollen wohl in die Top 5, in die Top 3, um sich einen Quarterback zu holen und haben dort ja einen zusätzlichen First-Round-Pick sich erarbeitet von den Houston Texans. Ich glaube, die 23 ist es. Sie halten selber die 11. Und die Patriots gelten ja als geheimer Frontrunner, als Trade-Partner. Bisschen geteilt mit den Chargers, die auch immer wieder genannt werden, an 5. Und das Paket sollte ja für den, dann in unserem Fall Nummer 3 Pick, für die 11, die 23 und gegebenenfalls ein First-Rounder im nächsten Jahr sein. Und bei allem, was wir jetzt gesagt haben, wäre das ja das perfekte Szenario A. Eigentlich. Wir könnten nämlich aus der tiefen Draftklasse der Wide Receiver, dann wird es leider nicht Marvin Harrison Jr., sondern einer von den, ich sag mal, 1B-Kandidaten dahinter, die alle auch, ich sag jetzt mal vorsichtig, Hall of Fame-Kaliber Karrierenmöglichkeit haben. Da sind ja so, ich sag mal vorsichtig, 8 bis 10 Namen, ne? Und die sind an 23 nicht alle weg. Und wenn man da noch jemanden Passendes findet, dann könnte man dort zugreifen, guten Gewissens aus meiner Sicht. Und an 11 bekommt man auch, je nachdem wie der Draft fällt, einen von den Top 1 bis 3 O-Line Prospects, die uns auf Left Tackle das Ganze dicht machen könnten. Von daher müssten wir als Fans eigentlich mit Schubkarren von Überzeugungstalern nach Minnesota aufbrechen und das bei denen vors Stadion kippen, damit wir der Trade-Partner sind. Denn unser hoher Second-Round-Pick ermöglicht ja auch ein Bundle, um nochmal in die erste Runde reinzustechen, um dort dann unseren QB der Zukunft zu nehmen. Das Schlimme ist, die Namen variieren ja immer, ne? Also am Anfang hieß es, dass JJ McCarthy da hinten gehen könnte. Jetzt wird er schon als gegebenenfalls Top 3 Prospect genannt, in einigen Gazetten. Von daher ist es halt super schwierig, irgendwelche Namen zu nennen, aber es wird da hinten, und damit meine ich irgendwas 29 bis 32, um eine Fifth-Year-Option zu kriegen für einen QB, damit man ihn sicher im ersten Jahr sitzen lassen kann, weil das ist wichtig, zu uns holen kann. Bo Nix haben wir, glaube ich, mal gesagt in diesem YouTube-Live-Ding. Ich weiß, dass JJ McCarthy da auch dabei war, der aber, wie gesagt, jetzt höher gehandelt wird. Von daher, ja, was haltet ihr von diesem Downtrade? Ist er eigentlich schon zu gut, um wahr zu sein?
Ja, die größte Frage, die man sich stellen muss, ist, wie wichtig hält man die Quarterback-Position, auch eben von Seiten der Patriots, dass man sagt, mir ist alles andere egal. Ich muss und will einen der Top 3 Quarterbacks haben. Und dann bleibe ich eben an 3 und pick den auch da. Sieht man, Wie gesagt, Mayo hat heute Morgen gesagt, man sieht bis zu 5 Quarterbacks, die Starter werden könnten. Dann könnte man ja tatsächlich auch ein bisschen weiter unten ansetzen. Im Zweifel dann eben ja an dem ersten Pick, den man von den Vikings bekommt. Was wäre das? 11? 11, 12?
Die 11.
Sowas?
Die 11.
Die 11, genau. Dass man da dann noch einen Quarterback nimmt, also dann mit seinem eigenen ersten Pick, der es ja dann wäre, und mit dem zweiten First, Erstrunden-Pick, guckt man dann, dass man vielleicht noch einen der Tackles bekommt, wobei das schon wieder fast schwierig wird, die gehen ja auch oft alle in Top 15 bis 20. Ja, wenn die Vikings so viel ausgeben werden, vor allem wenn da vielleicht wirklich noch ein First-Rounder nächstes Jahr mit dabei ist, ja, und die Vikings, die wollen aggressiv sein, die müssen Justin Jefferson bei Laune halten, die wollen dem eine Vertragsverlängerung geben, die wollen damit einen Wide Receiver, der die nächsten 10 Jahre, sofern er fit bleibt, mit Sicherheit einer der besten der NFL sein und bleiben wird, den wollen die bei Laune halten, haben Kirk Cousins gehen lassen und dann wollen die da auch ganz schnell jemand Gutes nachholen. Die sind vielleicht wirklich bereit, so viel zu geben an jemanden wie die Patriots, die eigentlich selbst einen Quarterback dringend brauchen. Könnte ich mich Stand jetzt gar nicht festlegen, was mir lieber wäre, auch wenn wir damit viel, viel Lücke stopfen könnten, weil ich die letzten Wochen auch immer noch ein Verfechter dafür war, wenn du schon an 3 pickst, dann nimm bitte auch einen Top-3-Quarterback. Ja, also da bin ich immer noch ein Stück weit zwiegespalten. Wobei ich mich, wie gesagt, mit einem Bo Nix Ende Runde 1 immer noch anfreunden könnte, wenn wir dafür in Wide Receiver und einen Tackle bekommen, die, wie du es grob angerissen hast, Frank, beide vielleicht sogar einen Hall of Famer Status haben könnten in zwar noch ferner Zukunft, aber zumindest von den Prospects, was es bisher so gibt oder gab. Gerade auf Wide Receiver das genannt, das ist nicht nur eine tiefe Klasse, sondern eben auch in der Top 5 der Wide Receiver, das sind alles Namen, Spieler, die in den letzten Jahren vielleicht sogar die Nummer 1 bis 2 auf Receiver im Draft gewesen wären. Die kommen da alle auf einen Schlag mit rein, da könnte man sich freuen, aber da jetzt auch nicht zu viel, was die einzelnen Prospects angeht, da werden wir, und wir sind jetzt schon voll drin in der Roster-Analyse, in den Position Needs, wo müssen wir überhaupt hin, wir werden die nächsten Wochen starten mit unseren Draft-Folgen, wo wir die einzelnen Positionen, die wir als größte Needs für die Patriots auch festmachen, uns anschauen werden und über die einzelnen Spieler dann auch länger und mehr noch philosophieren werden. Um den Sack, denke ich, mit dem gegebenenfalls Trade zuzumachen, ich glaube, man wäre nicht abgeneigt oder man dürfte nicht von vornherein abgeneigt sein, wenn da wirklich ein Angebot aus Minnesota reinflattert.
Und es heißt ja, dass die Vikings die 23 sich nicht ertradet hätten, wenn sie nicht vorher schon eine Absprache mit einem Team hätten, um eben in die Top reinzugehen. Ich hoffe nicht, dass es bis zum Draft Day dauert, dass die Entscheidung kommt, sondern dass es frühzeitig ist. Da ist natürlich immer schwierig, weil man muss rausfinden, wer an 1 und 2 geht, damit man weiß, auf wen man an 3 verzichten würde. Auch speziell Marcel, dir ans Herz gelegt, Tom E. Curran von NBC Sports Boston ist umgefallen, ist mittlerweile klarer Verfechter, keinen QB zu nehmen. Den kann ich dir nochmal ans Herz legen. Hör mal rein. Aber apropos reinhören. Bernie, was sagst du zu der Thematik?
Man sieht halt an der Draft-Klasse in der Free Agency auch immer ganz gerne und sehr gut, wie die Draft-Klasse so aussieht, selbst wenn man sich nicht damit beschäftigt, großartig. Weil so viele Wide Receiver wie den getradet wurden, weil sie eben nicht restructuren wollten, weil sie eben zu viel Kohle verdienen oder ähnliches, oder weil sie nächstes Jahr Free Agent werden und man sich nicht auf einen großen Vertrag einigen konnte oder ähnliches. Die Klasse der Quarterbacks und der Wide Receiver ist halt im Draft sehr tief. Die Klasse der Tackle ist wie eigentlich immer sehr eng besetzt. Letztes Jahr hatte man eine sehr tiefe Klasse, aber die Sache mit dem Vikings Trade ist halt einfach, wenn das Angebot so ist, wie es aktuell dargestellt wird, muss man es eigentlich schon ausnutzen, weil das ist echt extrem viel, was man dafür bekommt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Vikings das machen, also so viel ausgeben. Es wird dem wahrscheinlich reichen, wenn sie bis auf 6 oder so hoch traden. Dann müssen sie nicht ganz so viel abgeben. Vielleicht ihren 11. und dann noch vielleicht einen 3. Vielleicht auch nächstes Jahr nochmal irgendwas. Das war's dann. Bei uns müssten sie schon mit Sicherheit, also ich vermute, dass der Trade einfach zu krass ist, und sie würden wahrscheinlich dann nur ihren 11. und nicht den 23. abgeben, sondern nächstes Jahr vielleicht noch einen und dann noch einen Zweitrundenpick dieses Jahr oder sowas. Das kann ich mir eher vorstellen, dass die das machen. Ob wir dazu bereit sind, ist dann die andere Frage. Tackle dieses Jahr ist halt nicht ganz so einfach. Man hat vor allen Dingen auch in den letzten Jahren gesehen, auch egal wie tief die Quarterback-Klasse war, es wurde immer wieder gesagt, auch die Klasse um Mac Jones und Zach Wilson, die ist sehr gut, die ist sehr tief, es gibt sehr viele und sie haben eigentlich alle gebastet. Das ist so das Problem, was man dann auch immer so hat. Ist halt spannend, was das angeht und was auch die Free Agency dementsprechend mit angeht gleichzeitig.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesen Draft Chart Values oder Draft Trade Values. So viel überbezahlt ist das gar nicht, ne? Also ich sag mal, es wurde schon mehr ausgegeben, um hoch zu traden. Wenn ich sehe, und jetzt habe ich wieder einen Chart aufgemacht, wo der Pick 3 2200 Punkte wert ist, die 11.250 und die 23.760, sprich 2.000 Punkte. Damit wäre noch was über. Und der hoch will, muss ein Stückchen überzahlen. Und ein Future First Rounder wird ja nicht mit dem tatsächlichen Wert gewertet, sondern ich sag mal, im schlimmsten Fall wären die Vikings ja auch Super Bowl-Sieger und picken an 23. An 32. Und dann hat er auch nur noch 600 Punkte wert. Ne? Also ich sag mal, ein Future First Rounder könnte da noch drin sein. Der ist ein bisschen hoch dann. Ich sag mal, ein Future Second Rounder ist aber viel zu wenig, um den Wert rauszukriegen. Also das kann man schon machen. Das wäre jetzt nichts völlig Verrücktes. Und für die 3 oder für die 2, vielleicht wollen sie auch an Washington ran, weil sie sicher gehen wollen, dass sie Drake May kriegen, in dem sie, glaube ich, viel sehen, und nicht, dass denen die Commanders nehmen und zu ihnen dann in Anführungszeichen nur Jaden Daniels finden. Das sind halt diese Spielereien, die jetzt sind, ne? Ob sie sagen, Mensch, können wir uns mit Washington für den Preis einigen oder nicht. Für die 5 würde ich es überzahlt finden. Aber für die 3 wiederum nicht. Das würde aus meiner Sicht passen. Denn zwischen 5 und 3 liegen auch 500 Punkte, ne? Also da geht es ziemlich schnell bergab mit dem Draft Value. Nur mal so in den Raum geworfen. Vielleicht zur Spekulatius am Ende.
Am Ende liegen wir eh wieder alle falsch, ja. Aber dann würde ich auch vorschlagen, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen die einzelnen Positionen anschauen wollen. Also wir gehen jetzt nicht jede Position, jeden Namen durch. Der macht von ESPN oder sonst wem das Roster auf und schaut nochmal, wen wir da momentan alles haben. Da sind natürlich auch viele Namen dabei, die wir nach dem Trainingscamp wahrscheinlich gar nicht mehr bei uns sehen werden. Aber wir haben jetzt schon viel über mit die wichtigsten Positionen, zumindest in der Offense, gesprochen, um das Thema Quarterback rund zu machen, und da müssen wir jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, das haben wir die letzten Folgen schon zu Genüge getan und wir werden ja auch demnächst eine Quarterback-Folge machen. Momentan haben wir Jacoby Brissett, der jetzt in der Free Agency zu uns gekommen ist, wahrscheinlich noch der größte Name von den Externen, Bailey Zappi, Frank und ich ja die großen Bailey Zappi-Liebhaber schon, seitdem wir ihn gedraftet haben. Und als QB3 haben wir Nathan Rourke. Frank, vielleicht direkt mal deine Meinung zu unserem Quarterback-Room. Stand jetzt, würdest du so in die Saison gehen wollen oder ist auf jeden Fall ein Rookie Pflicht, egal ob es QB 1, 2, 3 oder 5 im Draft sein wird.
Eine sehr zwiegespaltene Frage. Grundsätzlich würde ich nur mit Jacoby Brissett in die Saison gehen, weil ich Zappi weiterhin die NFL-Tauglichkeit abspreche und sie bei Rook nicht sehe, aber auch, weil ich ihn noch nie gesehen habe, ne? Das heißt, ich kann mir gar kein Urteil bilden. Das hat man gegebenenfalls auch mal von einem Tom Brady gesagt, von daher muss man das immer einsortieren. Andersrum muss ich aber argumentieren, dass es genau die drei sind, mit denen ich in die Saison gehen will, im Zweifel, weil ich nämlich sage, QB ist viel zu früh, wir müssen erst das Team drumherum aufbauen, und von daher ist es mir persönlich eigentlich scheißegal, wer dieses Jahr im QB-Room ist, weil darauf kein Fokus liegt und wir einfach nur gucken müssen, dass wir nicht zu viel Geld auf der Position ausgeben und irgendwie durch die Saison kommen. Also nichts in diesem Draft, in dieser Free Agency oder sonst was macht uns zum Contender. Wir sind in der NFL mit Abstand das am sichersten auf 4 in der eigenen Division landende Team. Da sind wir heavy Wettfavorit. Und aus dieser Position müssen wir uns rausarbeiten. Und das schaffen wir nicht mit einem QB an 3 in diesem Jahr. Weil dann wären wir immer noch Vierter in unserer Division. Das ist, ich sag mal, für das nächste Jahr auf jeden Fall unser Abo-Platz. Wenn nicht Verletzungen bei irgendwem extrem dazwischenhauen. Aber wir sind so weit hinter den Finns, wir sind so weit hinter den Bills und wir sind so weit hinter den Jets, die ja nochmal richtig investiert haben in dieser Offseason, in ihren Run, in der Hoffnung, dass Rodgers halt gesund bleibt. Damit steht und fällt das alles. Nur wenn das nicht passiert, fällt das Kartenhaus Jets gegebenenfalls zusammen und wir haben einen Contender um die 4. Aber auch, die haben so viel Talent drumherum angehäuft, dass wir da keinesfalls vorbeikommen. Und somit sind irgendwelche Playoff-Träumereien für mich völlig außer Reichweite.
Das Thema ist, also schließe mich deiner Meinung erstmal grundsätzlich an, das Thema ist viel, viel komplexer natürlich, weil das extrem viel mit, was kommt in den nächsten Jahren an Quarterbacks, an Wide Receiver, an allgemein Offense in die Drafts rein. Was ist da im College aktuell drin? Was machen die anderen in der Division? Weil wir können eigentlich nur auf 3 Dinge bauen und hoffen, was die bei uns immer gehofft haben, nämlich, dass Tua jetzt abkassiert. Josh Allen wird oder hat oder kassiert jetzt gerade schon ab langsam. Die können sich also nichts mehr leisten und dass Rodgers langsam zu alt wird. Und deswegen bin ich der Meinung, du solltest das mit dem Quarterback auch erstmal sein lassen. Geh auf Nummer sicher mit Jacoby Brissett, spiel eine solide Saison, ist vollkommen in Ordnung, wir haben damit eh nichts am Hut. Bau ein Team drumherum auf, hol dir einen Wide Receiver 1, drafte den ruhig, hol dir ein, zwei gescheite Tackles in den nächsten 1-2 Jahren und ja, dann hol dir deinen QB, wenn du meinst im Draft, das ist der Richtige. Weil dann hast du Jahr für Jahr immer mehr die Chance, wieder den Division-Title zu holen. Geduld einfach.
Okay, dann werfe ich nochmal meine etwas andere Meinung hier rein. Bist du die New England Patriots und hast einen Quarterback auf deinem Draftboard, der ungefähr auch mit dem Pick, den du gerade announcen möchtest, sei es jetzt 3, sei es zurückgetradet, sei es Anfang 2. Runde, wie auch immer, und das ist ungefähr gleich, du würdest jetzt aus deiner eigenen Perspektive keinen krassen Reach machen, dann nimm bitte auch den Quarterback. Ja. Und wenn du ihn ja hinter Preset sitzen lassen musst, dann tu das, wirf ihn im zweiten Jahr erst rein, aber du hast zumindest jemanden, den du auf der Position als zukünftigen Starter siehst, wenn vielleicht auch erst im zweiten Jahr, und musst dir darum nicht nächste Saison Gedanken machen, weil das ist halt immer das Thema, was bringen die kommenden Jahre. Ein Wide Receiver kriegst du im Zweifel, und das hat man eben mit Keen Allen und Co. jetzt wieder gesehen, in der Free Agency einen wirklich guten Quarterback dazu bekommen. Da war Cousins jetzt mal die Ausnahme. Ansonsten ist das echt schwierig. Und bevor du nächstes Jahr im Draft sitzt, hast einen Pick, keine Ahnung wo, rund um die 15, 12 vielleicht, ja, und da gibt es nicht so viel gute Prospects auf der Position und du stehst wieder leer da, dann nimm lieber hier einen, wenn dir einer gefällt. Ja.
Aber du hast ja noch den Future First Rounder von den Vikings, womit du die Möglichkeit hast, auf und ab im Board zu springen, um dir möglicherweise dort etwas zu ertraden.
Wenn wir den dann haben.
Ja. Wenn wir den hätten, das ist natürlich immer vorausgesetzt. Auch jetzt ist wieder gefährliches Halbwissen, weil ich das 10 Minuten, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, nochmal geguckt habe auf YouTube. Da war eine Statistik. In den letzten 30 Jahren haben 6 QBs, die in den Top 3 gedraftet wurden, den Super Bowl erreicht. Davon hat meines Wissens einer den Super Bowl gewonnen, das ist Eli Manning. Und von den 6 waren so Namen wie Joe Burrow und Konsorten, die es mal in den Super Bowl geschafft haben. Mhm. Das heißt, ein Top 3 QB bringt dir in 30 Jahren die Chance auf, ja, was ist das dann? Weiß ich nicht. Eventuell mal in einem Super Bowl zu stehen. Nun sind natürlich, so wie CJ Stroud oder so, der letztes Jahr in 2 gegangen ist, der hat natürlich noch keine Super Bowl Appearance. Das kann sich noch ein bisschen ändern, die Statistik, aber ganz generell zeigt es, dass man mit den Top QBs in der Regel keinen Erfolg hat, weil sie eben zu Trümmerteams kommen. Und wir sind ein Trümmerteam.
Ja, das finde ich ja erstaunlich, was die Texans mit einem Stroud von vergangenem Jahr auf die Beine stellen konnten. Die haben die letzten 2-3 Jahre vieles sehr richtig gemacht. Und das hat vergangene Saison besser funktioniert, als sich alle hätten erträumen können, egal ob in oder außerhalb der Organisation. Aber ich denke, für Quarterback soll es das für heute gewesen sein. Wir haben noch ein paar Positionen. Gehen wir doch einfach mal rüber zu den Running Backs, weil dort hat sich ja auch was getan. Wir haben Antonio Gibson mit dazugeholt, der die letzten Jahre bei den Commanders war. Wir haben immer noch Ramondre Stevenson. Wir haben noch Namen wie Kevin Harris und Jermichael Hasty. Ich für meinen Teil bin mit Stevenson und Gibson, das sind ja so die zwei, die Stand jetzt mit Abstand die meisten Snaps sehen werden, auf jeden Fall happy. Ja, ich mag Stevenson, der hat sich richtig gut bei uns gemacht über die letzten Jahre. Ich war immer ein Fan von Gibson, der vor allem ja auch ein Catching Back sein kann, oft von den Commanders so nicht eingesetzt wurde. Vielleicht bedeutet das, er kann es doch nicht. Er konnte es nur im College, hat ja auch mal Receiver früher gespielt und kann es nicht auf die NFL übertragen. Vielleicht lag es auch an den Commanders, vielleicht ein bisschen von allem. Aber das wäre ein Duo, mit dem ich persönlich sehr gut leben könnte. Klar, nimmt man irgendwie noch einen Sixth-Round-Flyer auf Running Back, habe ich da natürlich auch nichts dagegen. Aber wie ist denn eure Meinung zum Running Back-Room? Muss man da noch was tun oder werdet ihr damit auch erstmal zufrieden, in die neue Saison zu starten?
Ja, dann fange ich heute diesmal an. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Running Back-Room. Ich halte auch extrem viel von Stevenson. Ich bin auch durchaus ein Freund von Gibson und von dem Signing durchaus auch. Der ist so ein bisschen Art White, so ein bisschen abgewandelte Passing Catcher. So habe ich ihn zumindest kennengelernt. Dementsprechend fand ich die Edition gut. Ich fand es auch gut, dass wir Elliott bislang nicht gepaid haben und da auch erstmal abwarten. Wenn er woanders hingeht, dann ist das so. Wenn nicht, es bleibt da halt für eine kleine Summe, ist auch gut. Aber mehr als 1,5, 2 Millionen würde ich dem auch im Leben nicht geben. Ich hätte am liebsten Blake Corum aus dem Draft, da bin ich ganz ehrlich. Der hat da alles kaputt gerannt in 3 Jahren. Aber das ist ein anderes Thema. Da haben wir überhaupt keinen Need drauf. Und da bin ich auch froh drüber, dass wir keinen Need darauf haben.
Ja, vielleicht meine 2 Cent. Auch da im letzten Jahr, wie oft haben wir in der Analyse gesagt, dass unser Run-Game nicht so gezogen hat, wie wir uns das gewünscht haben, weil wir ein Run-First-Team sind. Und die Ursachenforschung hat immer ergeben, dass die O-Line nicht die Lücken dafür gerissen hat. Dass Zeke unser bester Runner war, weil er noch die meisten Situationen, Plays kreieren konnte aus dem Nichts. Deswegen schiele ich schon ein Stückchen zu ihm, dass wir ihn nochmal resignen. Denn solange sich an der O-Line-Situation nichts signifikant verbessert, erwarte ich halt auch nicht viel mehr von unserem Running Back Room, den ich immer noch als eine unserer stärksten Positionsgruppen einschätzen würde.
Sehr gut. Würde ich so stehen lassen, weil damit gehen wir direkt in die nächste Positionsgruppe und das wäre, oder was heißt Positionsgruppe, dann nehmen wir mal das große Ganze, nämlich die O-Line. Wir haben vorhin schon einige Namen benannt, wie gesagt, und Onwenu, der jetzt erstmal auf Right Tackle starten soll. Wir haben immer noch David Andrews auf Center, wir haben Cole Strange auf Left Guard. Wir haben einen City So, wir haben einen Murphy, wir haben jetzt von den Steelers geholt Chukwuma Okorafor, der nominell Tackle ist. Mal gucken, wo der am Ende spielen wird. Ist ja meines Wissens, glaube ich, eigentlich ein Right Tackle. Haben dann noch ein paar andere Namen, McDermott, Andrew Stuber, Nick Leverett, Veterian Law, Tyron Wheatley, also viele, viele Namen, die dann eher so mal dritte Reihe, wenn sich jemand verletzt oder für irgendein besonderes Play mal auf die große Bühne darf. Aber wir haben es vorhin schon benannt, Left Tackle, da muss ich irgendwas tun. Und ansonsten, Frank, abgesehen von Left Tackle, auch wenn man gerade in die zweite Garde guckt, wen bräuchten wir da noch? Oder reicht uns ein Left Tackle und die Line ist auf einmal solide?
Schwierig. Das steht und fällt auch ein bisschen mit Cole Strange. Ob er das von ihm erwartete Potenzial erfüllen kann. Da hat er zum Ende der Rookie-Saison stark nachgelassen. Und diese Leistung in der kompletten letzten Saison bestätigt. Da soll es Probleme gegeben haben, auch mit seinem Work Ethic. Weiß ich nicht, inwieweit da was dran ist, ob er einen Fresh Start hinkriegt. Aber unsere linke Seite ist auf jeden Fall unser Problemkind. Und das trotz oder ja, auch wenn wir Left Tackle mal außen vor lassen und vielleicht mit einem First Rounder das zumachen würden, ne? Bleibt es auf der Seite schwächer, auch weil Murphy dann nach rechts eher drückt, auch wenn er auf, ich glaube, Left Guard ausgeholfen hat, zwischendrin, was mich ein bisschen pessimistisch macht, ist, dass David Andrews auch nicht jünger wird. Deswegen hat man ja schon mit Andrews seinen potenziellen Successor in den Reihen. Das heißt, dort könnte es über die Saison oder muss es eigentlich ein Position Battle geben. Denn wenn er das nicht schafft, dann ist er auch gescheitert. Und das wäre nicht gut für unsere Zukunft, wenn sich David Andrews noch über Jahre behaupten könnte. Auch wenn ich es ihm wünsche. Ne? Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber die rechte Seite besser, weil wir mit City So, Murphy und Onwenu auf jeden Fall mehr oder weniger drei Spieler haben, die Starter-Potenzial haben auf Right Guard oder Right Tackle. Und da werden sich schon zwei durchsetzen über die Zeit. Vor allem, wenn wir wissen, dass wir für ein oder zwei Spiele, wenn es mal gesundheitlich eng würde, mit McDermott oder sowas noch was nachlegen könnten. Weil in der Breite haben wir kein Problem. Da haben wir ganz viele Prospects, was ich auch gut finde, dass man da so tief aufgestellt ist oder so breit tief aufgestellt ist, wo dann einige wieder nur im Practice Squad landen, aber sofort hochgezogen werden können, wenn es da Verletzungssorgen gibt. Also die rechte Seite sieht gut aus und die linke Seite müssen wir wenigstens in Richtung befriedigend, am besten in Richtung gut kriegen, damit wir insgesamt dort performen können. Und ja, dass daran viel hängt, habe ich ja gerade schon oder vorhin gesagt.
Bernie, Ergänzung zu dem, was Frank gesagt hat?
Ergänzung vielleicht zu letztem Jahr. Also Oda war löchiger als Schweizer Käse, oder wie kann man das ausdrücken? Trent Brown, das Flaggenmonster, sind alles so Begriffe, die letztes Jahr bei uns, vor allen Dingen auch im Fanclub, ja, kursiert haben. Und die natürlich nicht besser werden, wenn du da, was schwierig natürlich ist in der Free Agency auch, weil wie Frank vorhin angesprochen hat oder ihr, da jemanden überhaupt zu finden. Die signen alle und overpayen die teilweise. Du kannst eigentlich nur ja über den Draft früh gehen, um da was Gescheites zu finden und nicht so... Tut mir leid, aber in meinen Augen absoluten Mist machen. Und ich war live vor Ort in Vegas, da beim Draft, und Cole Strange da in der ersten Runde holen. Hätte gut ausgehen können, ist bei Kyle Duggar gut ausgegangen, muss man auch sagen. Bill Belichick Mastermind in der Hinsicht. Aber man hätte deutlich, deutlich Besseres an der Stelle bekommen können. Aber was nicht ist, kann ja nur werden, wie Frank auch gerade angesprochen hat. Wie kommt er zurück, der Cole Strange? Die linke Seite ist wirklich so das Problemkind. Ich hätte auch on Venue gerne auf Guard gesehen, auch wenn er auf White Tackle gut ist. Aber ja, das ist wirklich nur ein Löcherstopfen. Und machst es auf der einen Seite halbwegs oder gut sogar zu, reißt es auf der anderen Seite wieder auf und musst es irgendwie anders stopfen. Das tust du aktuell einfach nicht. Das ist das Problem.
Ja, und die O-Line bedingt ja mehr als so ziemlich jede andere Position wahrscheinlich den kompletten Rest der Unit, in dem Fall der Offense, die auf dem Spielfeld steht. Deshalb können wir da wirklich nur hoffen, dass die Lücken schlussendlich geschlossen werden. Ich habe es schon kurz erwähnt, Okorafor, den wir von den Steelers geholt haben, jetzt auch keiner der gängigsten Namen. Da haben wir den Steelcast, der auch bei uns schon zu Gast war, um eine Stellungnahme gebeten. Und da hat der Sascha uns eine kleine Sprachnachricht gemacht, die wir jetzt an der Stelle gerade einmal einbinden. Danke an Sascha. Und dann machen wir auch die O-Line erst einmal zu.
Hallo zusammen. Ja, der gute Chucks Okorafor. Er wurde von den Steelers 2018 in der dritten Runde gedraftet. Ist eigentlich ein Swing-Tackle, hat bei uns aber seit 2020 Right Tackle gespielt und das auch recht solide, muss man sagen. Die letzte Saison war dann ein wenig anders. Wir hatten ja einen Left Tackle eigentlich gedraftet in der ersten Runde und er konnte sich aber auf Left Tackle noch nicht durchsetzen. Und nach dem Jacksonville-Spiel, das verloren ging zu Hause, hat sich Chucks wohl irgendwie im Ton vergriffen, Coaches gegenüber an der Sideline, war ab dann im Dockhaus von Mike Tomlin, kann man so sagen, wurde gebencht. Und der Rookie kam dann auf die Right-Tackle-Position und die ließ er sich dann auch nicht mehr nehmen. Aufgrund dieses Zwischenfalls war dann, ja, keine Chance mehr für Chucks zu spielen, hatte keine Zukunft mehr im Team, hat dann auch ein paar Interviews gegeben, dass das bereut hat, seinen Vertrag verlängert zu haben, aber ich glaube, das war alles dieser Situation geschuldet. Und so hat man sich dann nach der Saison getrennt, da er auch dann als Tackle der zweiten Reihe, wo er ab dann war, mit 9 Millionen pro Jahr einfach zu teuer war und die Situation generell nicht so toll war mit ihm. Von daher kann ich persönlich nichts Schlechtes gegen ihn sagen oder über ihn sagen. Es hat einfach nicht mehr sein sollen. Und viel Spaß mit ihm.
Gut, dann als nächstes würde ich gerne, weil jetzt sind wir schon in der Offense, noch nicht über die Wide Receiver sprechen, sondern es fehlen noch die Tight Ends. Da haben wir ja unsere Hausaufgaben gemacht, indem wir Hunter Henry ja zurückgeholt haben. Also zurückgeholt im Sinne von, wir haben ihn gehalten. Verloren haben wir Gesicki. Das war für uns alle jetzt nicht der traurigste Moment, müssen wir ganz ehrlich sagen. Dafür haben wir einen Ersatz, den ich in der Folge vor dem Signing noch gecallt hatte, nämlich Austin Hooper. War schon immer ein kleiner Crush von mir, seitdem er vor vielen Jahren, also noch bei den Falcons gespielt hat, mir fast im Alleingang eine Fantasy-Saison gewonnen hat. Dementsprechend bin ich von ihm angetan gewesen, wenn wir ihn für wenig Geld bekommen. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Das heißt, Hunter Henry und Austin Hooper, so die beiden Namen auf Tight End. Dahinter wird's dünn, also da müssen wir auf jeden Fall noch was tun. Wir haben hier noch einen LaMichael Pettway als dritten Tight End im Roster stehen. Ja, aber da brauchen wir auf jeden Fall noch einen, der mindestens mal blocken kann, denn auch Austin Hooper ist jetzt nicht der allerbeste Blocker, auch wenn er sich da ein bisschen gesteigert hat über die letzten Jahre. Hunter Henry, wissen wir, der darf vor allem auch Pässe fangen. Ja, Bernie, was hältst du von unserem Tight End Room?
Sorry. Unser Tight End Room ist glücklicherweise eigentlich auch schon seit Jahren ganz solide und ganz gut besetzt, finde ich. Hunter Henry macht da einen sehr guten Job. Der hat zwar meiner Meinung nach bis einschließlich letzte Saison Ticken zu viel verdient. Das, was er jetzt bekommt, finde ich super. Finde ich absolut perfekt sogar. Hab ein sehr gutes Signing mitgemacht. Ich bin auch sehr zufrieden damit, dass man Hunter Henry hat ziehen lassen. Dass man Mike Gesicki hat ziehen lassen. War ich überhaupt nicht zufrieden mit, habe ich viel, viel mehr von erwartet auch. Hat natürlich auch viel mit Coaching und Co. zu tun, Einsätzen und Snap-Zahlen und. Bin auch ein bisschen, habe auch besser gesagt, einen kleinen Crush auf Austin Hooper, auch aus gleichen Gründen von damals. Habe mich damals sehr begeistert, habe mich dann bei den Browns ziemlich enttäuscht, wo man auch wieder so merkt, so ja, ne, anderes Coaching, andere Rollen, da ist es nicht immer so einfach. Muss man jetzt gucken, wie er sich bei uns tut. Wenn Raiders war jetzt auch nicht so der große Faktor. Aber an für sich auch gerade für das Geld. Also nur dahinter, wie er schon sagte, da wird's echt dünn, aber da kann man immer noch irgendjemanden sein, der zur Not da aus dem Practice Squad kommt oder der, keine Ahnung, sechste Runde, siebte Runde undraftet, wie auch immer ist. Also das ist relativ egal, meiner Meinung nach.
Ja, den Pharao haben wir ja leider verloren. Der hat uns ja ganz gut gefallen, auch im Podcast. Allein schon wegen dem Namen war das immer wieder ein schöner Running Gag. Aber er hat im Blocking auch richtig gute Grades von PFF und Co. bekommen für ein Minimum, was man ihm gezahlt hat. Den konnten wir dann jetzt leider nicht halten. Vielleicht wollten wir ihn nicht halten. Da können wir natürlich nicht zu tief oder so tief hinter die Kulissen schauen. Aber Frank, hast du noch einen Namen, der dir auf Tight End gefallen würde? Oder reicht dir eigentlich schon das, was wir haben? Und wer da auch immer noch dazukommt, ist dir mehr oder weniger wurscht?
Zuerst muss raus gehen wie ein Ägypter und er ist gegangen. Pharao Brown leider nicht mehr da. Und dann kann ich sagen, ob Austin Hooper, Mike Gesicki oder Jonnu Smith spielt so lange keine Rolle, wie wir sie nicht einsetzen. Und auch das haben wir ja, oder ich schon gebetsmühlenartig runtergeleiert. Ich finde unseren Tight End Room gut mit Hunter Henry und eben mit dem Tight End 2 da dran. Ich kann nicht sagen, dass mich Mike Gesicki enttäuscht hat. Ich habe immer gesagt, dass mich Jonnu Smith nicht enttäuscht hat. Weil sie halt einfach nicht getargetet wurden. Und solange sich das nicht ändert, solange wir die Titans nicht targeten, sind sie ein Nicht-Faktor und dann brauchen wir sie auch nicht. Also für mich war der wichtigste Titan letztes Jahr Pharao Brown, der in erster Linie geblockt hat und 2-3 Mal sicher gefangen hat. Wenn das unser Ziel ist, sind Austin Hooper und Hunter Henry die Falschen. Von daher müssen wir gucken, wie sich das Playbook verändert. Das ist mehr oder weniger mein Tight End Call.
Apropos verändern, wir müssen jetzt über den, wir hatten ihn vorhin schon, dem Elefanten im Raum sprechen, und wenn es um unsere Offense angeht, ist es wahrscheinlich neben Left Tackle der Wide Receiver Room. Ja, wie gesagt, wir haben KJ Osborne da jetzt mit reingeholt, aber es fehlt auch mit einem Kendrick Bourne, den wir auch halten konnten, trotzdem ein ganz klarer Nummer 1 Wide Receiver. Wir haben einen Kendrick Bourne, DeMario Douglas, Juju. Wie gesagt, da schauen wir alle und warten eigentlich fast nur drauf, dass bekannt gegeben wird, dass wir ihn doch irgendwie nochmal gehen lassen. Zumindest sind da die Stimmen groß. Von mir aus können wir ihn auch behalten und gucken, ob er doch nicht ganz so kaputt ist, wie er aussah und vielleicht noch ein bisschen was reißen kann. Tyquan Thornton, der bis hierhin meist dann doch eher enttäuscht hat. Wir haben noch einen Keyshawn Booty, jetzt KJ Osborne mit dabei, Jane Rager haben wir gehalten. Was müsste passieren, damit wir in die kommende Saison gehen und sagen können, wir haben in der Offense, gerade auch was unsere Pass-Catcher dann angeht, alles richtig gemacht. Bernie.
Kurz und knapp, ein Trade. Ganz einfach. Und zwar ein Trade mit irgendeinem Star Wide Receiver. Und ganz egal, wie viel er auch verdienen mag. Weil was aktuell noch in der Free Agency, ich sag mal, rumkrebst, ist nicht das Gelbe vom Ei. Wenn ich da einen Tyler Boyd lese, ist das noch mit der beste Name. Und das ist jetzt auch nicht das. Also es sind vielleicht 1C, 2A Receiver höchstens. Oder abgehefteter als das wie Michael Thomas oder wie eben auch
Beckham.
OBJ, genau. Also das lacht mich jetzt auch überhaupt nichts an. Klar, für die Tiefe kann man solche Spieler immer mal gerne nehmen und auch mal gucken für ein paar 1, 2, 3, 4 Millionen, wo du sagst, ja, okay, gucken wir mal, was er dann noch im Tank hat vielleicht. Ist ja in der Vergangenheit auch hin und wieder mal gut gegangen. Aber also da lacht mich auch überhaupt nichts an. Sprich, du musst du dir die Verhältnisse nächstes Jahr angucken. Und wer geht da als Wide Receiver denn ins vertragslose Jahr, um dann zu gucken, wie eben Signing der Bears oder ähnliches, Signing der Jets, zu sagen, hey, pass auf, hier habt dann 4. Runden, 5. Runden-Pick, vielleicht habt ihr auch einen 3. Runden-Pick und dafür kriegen wir dann aber jetzt hier dann 20 Millionen Receiver so ungefähr. Weil anders kann es nichts werden, es sei denn, du schießt wirklich auf den Draft, aber da hast du zu viele Positionen eigentlich zu besetzen, um das, was anfangs ja auch gesagt wurde, Jared Mayo ja ebenfalls gesagt hatte, wir sind da in Trade-Gerüchten und Co., wie auch immer, da dran. Und ich schiebe da so nächstes Jahr, oder vor allen Dingen, wenn ich mir das so angucke in der Free Agency, auf Amari Cooper oder Quest Godwin, der auch mal wieder dann Free Agent wird. Das sind so dann meine Receiver, weil an Spieler, die jetzt ihren Rookie-Vertrag auslaufen haben lassen, wie Devonta Smith, Jamar Chase und Co., kommst du nicht ran. Das ist klar, die oder CeeDee Lamb, die werden verlängern. Aber vielleicht hast du ja bei Godwin und Cooper eine Chance, meiner Meinung nach.
Ja, ein schwieriges Grüppchen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also, ich mag Kendrick Bourne und ich bin froh, dass er da ist. Ich mag DeMario Douglas, ich bin froh, dass er da ist. Aber dann hört es auch schon auf bei uns. Und wir sprechen hier über einen Borderline WR2. In Kendrick Bourne, er Wide Receiver 3 und eine günstige Lösung auf Slot mit dem Mario Douglas. Damit machst du keiner der anderen 31 NFL Defenses Angst, dass die nicht covern können oder alle laufen lassen. Ich bin froh, dass wir Devante Parker los sind, dem wir zu viel Geld gegeben haben für leider seine Glasknochen. Da haben wir drauf gehofft, dass er dieses Problem, was er seine ganze Karriere in Miami hatte, bei uns ablegt. Überraschung, es war nicht so. Ja, wenn etwas watschelt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es häufig eine Ente. Und eben nicht der Schwan, den man sich erhofft hat. Und selbst wenn die Lösung jetzt so halb teuer war, dann mit Deadcap und sonst wie, sind wir ihn auf jeden Fall schon mal aus dem Raum los. Und aus jetziger Sicht muss man sagen, das war unser WR1 und die Position ist unbesetzt. Was die Komplexität und die Schwierigkeit dieser Positionsgruppe aufzeigt. Beim Breakfast mit Mayo ist ja gesagt worden, dass man vielleicht auch in der Vergangenheit bei Spielern Fehler gemacht hat und dass man hofft, dass man aus diesen Spielern noch was rausholt. Da fallen mir Namen dann wie Tyquan Thornton ein. Weiß ich nicht, ob er gemeint sein könnte. Keshawn Boutte, so Borderline-mäßig, obwohl ich ehrlich gesagt das Ganze aufgegeben habe. Und wenn ich bei meinem Entenbeispiel bin, dann wird Juju sportlich tot bleiben. Aus meiner Sicht. Es wäre ein Wunder, wenn der sich nochmal erholt mit seinen Knochen und nochmal eine echte Alternative wird. Jalen Reagor kann ich nicht, also nichts Negatives finden, sagen. Für das, was er ist, hat er seine Sache gut gemacht, hat ein, zwei Highlights gehabt, aber ist aus meiner Sicht auch eher ein Camp-Buddy wie KJ Osborne. Das sammelt sich da hinten alles mit Kendrick Bourne, der Mario Douglas, so um Wide Receiver 3, ne, im besten Fall. Und ja, damit fehlt uns ein klarer WR1 und ein klarer WR2. Und die sehe ich nicht. Ne? Also da muss man schon in Richtung Bengals gucken und sagen, bitte, bitte gebt uns doch T. Higgins, damit wir überhaupt irgendwie eine Chance haben, Stühle oder einen Grund zu haben, in diesen Raum Stühle reinzustellen. Weil die anderen sind alles Durchgangspersonal, dass die hinten wieder rausmarschieren. Die brauchen sie nicht groß setzen.
Jetzt mal rein hypothetisch. Wir haben ja gewisse Draftpicks. Wir haben noch einiges an Capspace. Wenn wir heute, wie wir es ja gerade in dieser Folge machen, zurückgucken auf das, was bisher in der Free Agency passiert ist, und da schließe ich wahrscheinlich nahezu jeden Patriots-Fan mit ein, ist man ein Stück weit enttäuscht mit dem, was bisher geschehen ist.
Ja.
Jetzt hypothetisch angenommen, wir traden uns noch einen Wide Receiver One, sei es von mir aus jetzt ein Higgins, Sie dürfen hier einen Namen einfügen. Wir adressieren Left Tackle früh im Draft, holen noch einen des wirklich gut aufgestellten Wide Receiver Draft Class dann noch einen mit rein. Und wenn es nur Wide Receiver Nummer 9 von denen beispielsweise ist, Quarterback klammer ich jetzt mal aus, egal ob Preset oder ob wir dann noch einen Bo Nix bekommen oder sonst irgendwas. Also gerade mit Wide Receiver Trade noch vom Wide Receiver Draft noch einen mitnehmen, Left Tackle adressieren und jetzt mal nur für die Offense gesprochen. Hätten wir dann alles richtig gemacht, Frank?
Ja. Also dann hätten wir das Maximum aus unseren Möglichkeiten in diesem Jahr gemacht. Und da sind ja schon viele Wenns drin. Ne? Also du musst ja erstmal einen Trade-Partner finden. Und wenn du einen Trade-Partner findest, dann will er ja auch was zurückhaben. Und was wir leider nicht schaffen werden, ist, dass wir, ich sag jetzt mal, Juju und Tyquan Thornton zu den Bengals schicken und dafür T. Higgins holen. Ne? Sondern die wollen einen Draftpick, die wollen frisches Kapital haben und nicht die abgeriebenen Pennies oder so. Das funktioniert halt alles nicht. Und aber so wie du es gezeichnet hast, müsste man dann als Patriots-Fan überdurchschnittlich zufrieden sein, weil dann haben wir uns gegenüber letztem Jahr verstärkt und haben das Potenzial, in der Offense was aufzubauen.
Ja, es sind aber natürlich viele Wenns. Also wenn wir davon, von dem Genannten, noch die Hälfte hinkriegen,
dann ist es zu wenig. Schon mal
gar nicht, aber es wäre immerhin ein Anfang. Aber ja, Bernie, vielleicht gern abschließend, dass wir die Offense zumindest jetzt dicht machen. Da haben wir ja auch mit Abstand die größten Baustellen. Über die Defense müssen wir glücklicherweise nicht ganz so viel sprechen. Abschließendes Fazit über unsere Offense, wie wir sie heute haben.
Ja, das Wörtchen in Anführungsstrichen Schrott ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass und zu harsch, aber es ist nicht das Gelbe vom Ei. Wir haben keinen vernünftigen Quarterback, sondern maximal mit Brissett einen soliden, wo ich schon zufrieden mit bin, weil vorher war es noch schlechter. Wir haben keine gescheite O-Line, eine löchrige O-Line. Wir haben weiterhin keinen Star-Wide Receiver, keinen Receiver, ich sag mal so, ein Kendrick Bourne, wäre wahrscheinlich bei fast jedem anderen Team maximal die Nummer 2, eher die Nummer 3. Und dann zeigen wir auch noch Spieler, die auf dem Wide Receiver-Markt, die auch nicht mehr und nicht besser sind, sondern eher was für die Tiefe sind. Also da sind immer noch viel zu viele Baustellen, die man hätte lösen können, um in den Draft gehen zu können und in den Draft gehen zu müssen, vor allen Dingen auch. Das Einzige, was man halt zugutehalten muss, sind Running Back und Tight End Positionen in der Offense und ein paar O-Line-Stellen. Mehr gibt es da eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen. Es ist und bleibt enttäuschend.
Schauen wir mal, was wird, ne? Hoffen wir das Beste, hoffen wir, dass wir auf jeden Fall in einigen Wochen / Monaten uns hier zusammensitzen und sagen, wir waren skeptisch, aber hinten raus haben wir die Offense doch noch ganz gut aufgestellt bekommen. Defense, ja, wir sind jetzt schon fortgeschritten in unserer Folge, da wollen wir gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn ja, wir sind im Großen und Ganzen in der Defense, da wo wir vergangene Saison aufgehört haben, und wir haben das ja auch gebetsmühlenartig runtergerattert ohne Ende, die Defense war nicht das Problem. Ja, also das, was wir defense-seitig hinbekommen haben, das hätte mit einer halbwegs funktionierenden Offense gereicht, um deutlich, deutlich mehr Siege zu bekommen. Und dann würden wir jetzt gerade nicht über Pick Nummer 3 sprechen, sondern über einen komplett anderen Pick. Wir haben Leute gehalten wie jetzt Josh Uche beispielsweise. Jennings ist jetzt doch geblieben. Die meisten in der Defense hatten sowieso noch längere Verträge. Wir brauchen mit Sicherheit noch ein Edge für die Tiefe. Wir brauchen mit Sicherheit noch irgendwas auf Corner oder Safety, was man auch im Draft später noch adressieren kann. Heute wieder Thema Coaches Breakfast, wurde auch nochmal gesagt, dass man bereits in Kontakt ist mit Barmores Leuten, dass man ihn auch langfristig halten möchte. Und da hoffen wir auch alle, dass das wirklich der Fall sein wird. Wir hoffen auf einen wieder fitten Matthew Judon, auf einen hoffentlich dann auch fitten Christian Gonzalez, und dann wird die Defense gut aufgestellt sein und damit können wir auf jeden Fall in den Rennen gehen, vor allem eben als ein Team, das momentan noch den Nummer 3 Pick hat. Da werden wir überdurchschnittlich gut ins Rennen gehen können mit den genannten Namen und wenn wir da sonst noch alles haben. Ja, ein Kyle Dagger, den wir jetzt mit dem Tag gehalten haben, ein Peppers, der noch bei uns ist. Da sind so viele gute Spieler dabei, die Jonas Brothers. Größte Fragezeichen ist dann fast schon eher, wie die Defense den Abgang von Bill Belichick verkraften kann. Natürlich hat Mayo ja jetzt auch lange unter Belichick trainiert. Nichtsdestotrotz bleibt jetzt auf jeden Fall abzuwarten mit der kommenden Saison, inwiefern der Weggang dieser vor allem auch Defense-Ikone oder Koryphäe das Trainergespann, das Team zusammenhalten kann. Aber Frank, gerne mal dein Take zur Defense. Fällt dir eine Position ein, die wir angehen müssen? Oder sagst du, alles für die Tiefe ist gut, aber so wie es ist, reicht. Ich will, dass wir die Offense adressieren.
Ja, beides. Also ich will auf jeden Fall, dass wir die Offense adressieren. Wir brauchen nicht viel in der Defense aus meiner Sicht, um weiterhin eine Top-10-Defense stellen zu können. Wir brauchen gegebenenfalls nochmal eine Veteran-Unterstützung für einen Gonzo auf Corner. gerade jetzt, wo wir JC Jackson wieder haben ziehen lassen, der diese Lösung nicht war, die wir glücklicherweise haben ziehen lassen, weil es ja viel Geld auch da irgendwie im Raum war. Ich habe jetzt häufiger Stephon Gilmore gelesen, gehört, dass der vielleicht nochmal zu uns kommen könnte in seinen späten Jahren, was ich jetzt nicht so schlecht fände, selbst wenn er nicht mehr auf dem Niveau spielen kann, was er bei uns mal gespielt hat, als er Defensive Player of the Year wurde. Was ich noch ein bisschen, also Lawrence Guy ist noch ein Abgang, den ich noch nicht ersetzt sehe. Das heißt, wir sind da die Tackle in der Region noch ein bisschen schwächlich besetzt, aber es gibt ja auch noch, ne? Also ich sag mal, deswegen hat man ja nicht nur in Runde 1, 2 und 3 einen Draft-Pick, sondern da kann man dann auch in Runde 4, 5 und 6 vielleicht nochmal einen Spieler finden, der sich da heranarbeiten kann. Also mir ist da jetzt nicht bange und finde es gut, so wie wir es jetzt gelöst haben und wen wir gehalten haben. Noch haben wir nicht die Stärke wie letztes Jahr, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
Viel fehlt nicht, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Bernie, hast du noch deine 2 Cent oder bist du mit unseren Ausführungen zur Defense zufrieden?
Nö, also da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit, sowohl was eure Aussagen angeht, als auch unsere Defense. Ja, man hat da ganz, ganz wenige Positionen, wie eben Veteran Corner, der dem jungen Gonzo einfach mal zur Seite steht. Und da ist Gilmore tatsächlich im Gespräch, da würde ich mich auch echt drüber freuen. Ich fand auch damals zum Beispiel Revis auf seinen alten Tagen nochmal richtig, richtig gut, der hat noch was im Tank gehabt. Im Edge-Rusher natürlich, durchaus auch, weil Uche da einfach auch nicht die Lösung ist, ohne Juden zumindest. McWilson hat man ziehen lassen, fand ich jetzt nicht so pralle, aber das sind kleine Nuancen. Von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden, was die Defense angeht.
Okay, da würde ich zu guter Letzt zumindest eine Position genannt haben. Panther, Bryce Behringer in seinem Rookie-Jahr einen richtig guten Job gemacht. Ich denke, da müssen wir gar nicht weiter ausführen. Kicker, Chad Ryland, auch Rookie gewesen. Ja, sah nicht sehr prickelnd aus. Werden wir da was machen? Holen wir einen Veteran rein, lassen die ein bisschen competen. Sich von Ryland einfach trennen kann man wahrscheinlich nicht. Dafür hat man einen zu hohen Pick für eine vergleichsweise, in Anführungszeichen, billige Position ausgegeben. Frank, was machen die auf Kicker?
Ja, also ich meine, der generell mehr oder weniger hohe Pick hat uns jetzt beim Rohrwasserkrepierer auch nicht gestört. Aus anderen Gründen vielleicht. Dafür ist es halt ein Gamble-Versuch. Aus meiner Sicht ist Chad Ryland gescheitert, so leid mir das tut, um diese Karriere. Aber er konnte die Erwartungen nicht erfüllen, dass man auf NFL-Niveau mit den Drucksituationen kicken kann. Von daher müssten wir zu neuen Ufern uns aufmachen und da gerne im Draft einen neuen Prospect, irgendwas 4., 5. Runde wäre mein Wunsch, da nochmal irgendwie mehr oder weniger einen Top-Prospect reinzuholen und ob man den dann noch ein bisschen Veteran-Competition irgendwie an die Seite stellt. Ja, eigentlich ist es ja so ein, ich will gar nicht, wie kann ich denn das freundlich ausdrücken? Ich hätte fast gesagt, eine Art Inzestpool, wo keine neuen da reinkommen und das immer dieselbe Gemengelage ist von 15 Kickern, die irgendwo fliegen, woanders gesigned werden und dann auch ihre Leistung nicht bringen. Das ist so ein, irgendwie ist da ein Fehler in der Matrix, finde ich. Und die werden alle immer nur ein Jahr älter. Und die mal neu in diesen Pool reingekommen sind, die schaffen es dann aber nicht. Also so wie ein Chad Ryland oder sowas. Der würde in diesen Gammelpool nicht aufgenommen werden. Und wo dann alle so einen Rucksack auf dem Rücken haben und sagen, so, in welche Stadt gehe ich denn dieses Jahr? und weiß ich nicht, ob ich aus diesem Pool irgendwie einen haben wollen würde. Es wird ja immer noch hier so Nick Folk, dass der jetzt ein ganz gutes Saison gespielt hat. Nein, die Nummer ist durch. Den wollten wir letztes Jahr schon nicht mehr und deswegen wird er auch in diesem Jahr nicht mehr zurückkommen, selbst wenn er ganz gute Ergebnisse hatte. Das ist für mich gestriges Denken und von daher gibt es für mich nur eine Lösung, im Draft einem neuen Prospect die Chance geben und dann von mir aus diesem Strudelpool einen an die Seite stellen und ein Camp Battle und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Und ja, das war's dann. Sehr unangenehme Positionsgruppe, muss ich echt sagen. Geht mir tierisch auf den Keks. Das, vor allem, wenn man nach Vinatieri und Gostkowski so viel, ich sag jetzt mal, jahrelange Dominanz auf der Position hatte und jetzt seit dem Abgang von Ghost mehr oder weniger entweder mit altersschwachen oder Rookie-Fails versucht, das Ding zuzumachen und jedes Mal auf die Fresse fliegt. Also geht mir richtig auf den Keks, die Position.
Ja, das waren ja Jahre, gefühlt fast schon Jahrzehnte, ja, wo Kicker einfach kein Thema war, genau, für uns. So, es war klar, du hast die beiden genannten und das hat über, keine Ahnung, was waren es im Endeffekt, 15 Jahre funktioniert. Und jetzt ja jedes Jahr wird das Thema von neuem aufgemacht. Lästig auf jeden Fall. Gut, aber das soll es an der Stelle für heute gewesen sein. Das war jetzt mal so grob unsere Roster-Analyse. Sorry an die Defense-Liebhaber, dass wir da ein bisschen drüber gerollt sind, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese Saison die Defense definitiv nicht das ist, wo das große Geld ausgegeben werden muss, sondern nur ein paar Ergänzungen getätigt werden müssen. Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wir wünschen euch weiter eine gute Zeit. Wir haben es schon gesagt, die nächsten Wochen werden wir in die Draft-Analyse der wichtigsten, für uns wichtigsten Positionen gehen. Und da zählt eben vor allem Quarterback, Tackle und auch Wide Receiver dazu. Mal gucken, zu was wir uns sonst noch die Zeit dafür finden und aufgerafft bekommen. Nochmal der Hinweis, Patreon, wer uns unterstützen möchte, schaut in die Shownotes bei Patreon nach. Von der Community, für die Community. Wir geben das meiste, was reinkommt, sowieso wieder auf irgendeine Art und Weise zurück. Und wenn es für Fantasy-Ringe und Pokale ist, schaut da gerne rein. Hört in andere Folgen der Free Agency oder der Off-Season rein. Die werden ja nicht zwingend alt, nur weil sie schon 5 Tage beim Podcaster eurer Wahl zu finden sind, sondern die haben ja auch über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, noch einen Mehrwert. Und das letzte Wort gilt wie immer unserem Gast, Bernie. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitteilen?
Warte, wenn Bernie aber das letzte Wort hast, dann muss ich einmal noch vorher reingrätschen. Leute, Frühlingsanfang war, es kommt T-Shirt-Wetter, holt euch noch ein Trash for Patriots T-Shirt. Ne? Das ist ja dann mein Steckenpferd. Damit könnt ihr natürlich auch nochmal kräftig uns unterstützen. Und sie sehen auch noch schnieke aus, wie ich finde. Schützen vor Sonne, jedenfalls bis zum Ärmel. Und sonst, wenn es wieder einen Sommer gibt wie letztes Jahr, wo der August nur durchregnet, dann kauft euch zur Sicherheit noch einen Hoodie. So, und ich hoffe, Bernie, du hast schon T-Shirt und Hoodie natürlich. Er nickt auf jeden Fall, kann auf jeden Fall die Kaufempfehlung aussprechen und jetzt darfst du den Sack zumachen.
Ja, und in diesem Sinne schließe ich mich an. Immer schön der Patriots Army NRW folgen. Nein, Spaß. Selbstverständlich das auch, aber vielen lieben Dank.
Auch auf jeden Fall, muss gesagt sein.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man hört und sieht sich auch des Öfteren mal so zwischendurch. Und ich hoffe, euch hat die Folge dann auch gut gefallen und viel Spaß gemacht.
Super, danke, dass du mit am Start warst. Mach's gut da draußen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.